Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Zollcast Folge 121. Pseudo-Verkleihung. In den Naturwissenschaften ist manches nicht so, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Ein Beispiel gefällig? Das kommt natürlich sofort. Stellt euch mal vor, ihr seid mit eurem Pyrkauer Bohrstock in Osthessen unterwegs, in der Region um Fulda. Ihr treibt dort an einem landwirtschaftlich genutzten Mittelhang mit prächtigem Blick auf die Wasserkuppe euren Bohrstock in den Boden ein und was ihr seht, ist ein humoser Oberboden, gefolgt von einem lehmigen Unterboden, in dem sich Reduktionsmerkmale befinden. Ihr werdet dann sicherlich darüber nachdenken und werdet euch sagen, Reduktionsmerkmale, das kenne ich doch aus den Zollcast-Folgen 38 und 110. Und übrigens hat Christoph in Folge 112 zu den Auenböden erklärt, dass ein Glei genau solche Reduktionsmerkmale besitzt. Aber haltet an dieser Stelle mal kurz ein, denn es ist eben manchmal nicht so, wie es scheint, das habe ich ja gerade bereits gesagt. Es ist wahrscheinlich ein Pseudoglei, den ihr dort gefunden habt und ich erkläre euch in dieser Folge, wie der Pseudoglei und andere Böden aus der Bodenklasse der Stauwasserböden entstehen, wie man sie anspricht und voneinander unterscheidet und welche Eigenschaften sie besitzen. Pseudogleie sind eben nur scheinbare Gleie, deswegen tragen sie den Präfix Pseudo. Und sie unterscheiden sich von den Gleien dadurch, dass sie Stauwasser geprägt sind. Ihr erinnert euch gewiss noch an Folge 112 zu den Auenböden, die allesamt Grundwasser geprägt sind. Und das ist der entscheidende Unterschied. Pseudoglei, Stauwasser geprägt, Glei, Grundwasser geprägt. Das erklärt auch, wie ein scheinbarer Glei an einen Mittelhang kommt, denn Gleie sind normalerweise nur in Tälern und Auen zu finden, da sie dort aufgrund des Reliefs einen Anschluss an den Grundwasserkörper haben. Das Stauwasser, das die Stauwasserböden prägt, kommt also in der Regel aus Niederschlägen. Das ist auch ein ganz entscheidendes Merkmal aller Stauwasserböden. Wie kann es aber dazu kommen, dass sich Niederschlagswasser im Unterboden staut, statt abzufließen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Im Unterboden befindet sich ein Staukörper, den das Niederschlagswasser nur sehr eingeschränkt passieren kann. Solche Staukörper können auf unterschiedlichen Wegen entstehen und ich möchte euch an dieser Stelle die drei wichtigsten erklären. Zunächst kann sich ein Staukörper innerhalb eines Bodens selbst bilden. Besonders infolge des bodenbildenden Prozesses der Tonverlagerung, den ich euch in Folge 51 des Zollcast ausführlich erklärt habe. Hierbei werden im Oberboden durch die natürliche Versauerung des Bodens und durch Lösungsprozesse Partikel in der Größenfraktion Ton mit dem Niederschlagswasser in den Unterboden transportiert und setzen dort im Laufe der Zeit Grob- und Mittelporen zu. Die Bodenart im Unterboden wird sich dadurch verfeinern und das Niederschlagswasser kann dann am Abfließen gehindert werden, was eben zu Staunässe führt. Eine weitere Ursache für einen Staukörper kann auch eine geologische Schichtfolge sein. Ihr zuckt jetzt bestimmt zusammen, weil man innerhalb eines Bodens von Horizonten spricht und euch der Ausspruch der Schichtfolge explizit verboten wurde. Aber ein Boden kann sich tatsächlich auch über mehrere geologische Schichten hinweg bilden. Bei meinem Eingangsbeispiel in Osthessen ist es zum Beispiel so, dass an den Hängen nahe dem Fluss Fulda oft mehrere Solifluktionsdecken einander überlagern. Hier sind verschiedene Sedimente also in geologischen Zeiträumen übereinander geflossen und haben eine charakteristische Schichtfolge hinterlassen, die oft auch solche natürlichen Staukörper bildet. Man findet aus diesem Grund dort großflächig verbreitete Stauwasserböden und die Region um Fulda musste auch aus diesem Grund für mein Beispiel herhalten. Nicht zuletzt kann der Mensch natürlich auch zur Bildung von Stauwasserböden beitragen durch, ganz recht, Bodenverdichtung. Wie ihr schon seit Folge 53 des Soilcast wisst, kann der Einsatz von schweren Maschinen, zum Beispiel auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, den Boden verdichten und dadurch auch künstliche Staukörper im Boden begründen. Nun wisst ihr also, wie solche Staukörper entstehen können, aber wir haben ja noch gar nicht über den bodenbildenden Prozess der Pseudoverkleiung gesprochen, der ja dieser Folge ihren Namen gibt. Zur Pseudoverkleiung kommt es dann, wenn sich periodisch oder episodisch auftretendes Stauwasser im Bereich eines Staukörpers staut und dadurch chemische Umwandlungsprozesse initiiert. Das sind im Grunde dieselben Prozesse, die auch bei Gleien auftreten. Es werden also bodenfärbende Eisen- und Manganverbindungen reduziert und der Boden erhält wunderschöne Reduktionsfarben, die im Spektrum grau, blau bis grünlich liegen. Im Unterschied zu den Gleien treten diese Farben aber häufig in einer Art Schleier auf. Das Bodenprofil wirkt im Bereich der Stauwasserhorizonte wie ein Marmor. Man spricht daher auch von einer marmorierten Färbung dieser Böden. Nun aber zum harten Geschäft, der Bodenklassifikation. Wie sind Stauwasserböden nun eigentlich anzusprechen und voneinander zu unterscheiden? Der diagnostische Horizont aller drei Stauwasserböden der bodenkundlichen Kartieranleitung KA6 ist der S-Horizont. S kommt von Stauwasser, das dürfte euch mittlerweile hoffentlich klar sein. Jetzt lasst uns aber über die drei Bodentypen sprechen, die der Klasse der Stauwasserböden zugeordnet werden. Der erste Bodentyp ist natürlich der Pseudoklei. Ganz typisch ist beim Pseudoklei, dass die Stauwasserhorizonte weniger als 40 cm unter der Geländeoberkante anstehen und dass sie sich aus einem wasserleitenden SW-Horizont und einem wasserstauenden SD-Horizont zusammensetzen. Der SW-Horizont kommt immer über dem SD-Horizont, das ist ja klar. Wenn ihr euch die Situation in einem Pseudoklei vorstellen wollt wie eine Rohrverstopfung, dann ist also der Verstopfungsklumpen der SD-Horizont und alles darüber samt des angestauten Wassers der SW-Horizont. Der zweite Bodentyp ist der Haftpseudoklei, der sich durch einen dominanten SG-Horizont auszeichnet. Ein SG-Horizont kommt dadurch zustande, dass sogenannte Haftnässe über lange Zeiträume auf den Bodenbereich einwirkt. Dabei handelt es sich um Bodenwasser, das besonders in Mittelporen gehalten wird. Ein SG-Horizont bildet sich besonders stark in schluffigen oder feinsandigen Bodenbereichen oder auch in tonreichen Substraten, die aber dann über lange Zeiträume des Jahres gleichmäßig durchfeuchtet werden. Da er das ganze Jahr über feucht ist, besitzt er kaum Quellungs- und Schrumpfungsrisse und seine Oxidations- und Reduktionsmerkmale bedecken mehr als 80% der Horizontoberfläche. Der dritte und letzte Bodentyp der Klasse der Stauwasserböden ist der Stagnoklei. Wenn bei euch im Leben etwas stagniert ist, dann wisst ihr, wie der Stagnoklei sich fühlt. Dieser Bodentyp ist geprägt von einem SRW-Horizont, in dem die Reduktionsmerkmale überwiegen. Fast alles an rötlich-bräunlichen Farben ist in diesem Horizont verschwunden. Lediglich maximal 5% der Oberfläche weisen noch Oxidationsmerkmale auf und dann auch überwiegend im Bereich von feinen Wurzelkanälen. Ein Stagnoklei entsteht infolge einer langanhaltenden Vernässung, die sich auf etwa 200 bis 300 Tage des Jahres ausdehnt. Man könnte sagen, dass ein Stagnoklei unter den drei Stauwasserbrudis der ist, der es einfach übertreiben muss. Nun habt ihr also einen Überblick darüber, welche Stauwasserböden es gibt, wie sie entstehen und wie man sie voneinander unterscheiden kann. Ich will noch kurz darauf eingehen, welche Eigenschaften Böden mit einem hohen Einfluss von Stauwasser besitzen. Wo Wasser ist, da sind keine Wurzeln, so ein abgewandeltes Sprichwort. Das trifft nicht auf alle Pflanzenarten zu, aber unsere typischen Nutzpflanzenarten mögen Stauwasser in ihrem Wurzelraum oft gar nicht. Die Gründigkeit dieser Böden ist daher mitunter erheblich reduziert. Gleichzeitig können Stauwasserböden im Unterboden als Kohlenstoffspeicher fungieren, da in Stauwasserbereichen die Mineralisation von organischen Verbindungen reduziert wird. Das reduziert allerdings auch die Verfügbarkeit von Pflanzennährstoffen und wertet Stauwasserböden als Pflanzenstandorte für die ackerbauliche Nutzung nochmal zusätzlich ab. Stauwasserböden sind ein sehr gutes Beispiel für Böden, die eigentlich eine Grundlage für hochspezialisierte Pflanzengesellschaften bilden könnten. Durch die ackerbauliche Nutzung werden Stauwasserböden aber oft künstlich entwässert oder tief gepflügt, um die Stauwasserhorizonte aufzulockern und für Wasser durchlässig zu machen. Durch beide Maßnahmen kann das Bodengefüge erheblich gestört werden, sodass es zum Beispiel zu Hangrutschen kommen kann. Zudem sind Stauwasserböden besonders verdichtungsempfindlich und müssen daher bei Bauvorhaben auch besonders gut geschützt werden. Nun soll es das aber für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in den bodenbildenden Prozess der Pseudoverkleiung bekommen und kennt jetzt die drei Bodentypen der Klasse der Stauwasserböden mit ihren diagnostischen Merkmalen und ihren Eigenschaften. Bis sich das neu erworbene Wissen auch in eurem Kopf verdichtet und angestaut hat, ist hoffentlich schon eine neue Folge des Zollcasts auf dem Markt, die ihr euch reinstellen könnt. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.